Frau. Diese überlässt ihm das Gewehr. Reinhold Runge sagt dazu nach dem Krieg gegenüber der Polizei:
Johannes Ollig, der bei mir zu Hause verkehrte und mir seit 4 Jahren als Mitglied der in Apolda illegal bestehenden KPD bekannt war, fragte meine Frau, ob er das Gewehr erhalten könne. Meine Frau händigte ihm den Karabiner aus und wurde dabei von Biewald beobachtet.
Der Mann, der die Übergabe beobachtet, Erich Biewald, ist ein Nachbar der Runges. Biewald ist NSDAP-Mitglied. Kurz darauf kommt es zwischen Frau Runge und dem Nachbarn Biewald zum Streit. Vermutlich aus Missgunst geht Biewald anschließend zu einem ihm bekannten Polizeimeister und berichtet von der Sache. Als die Polizei zunächst nichts tut, fragt Biewald erneut nach. Dazu Reinhold Runge nach dem Krieg gegenüber der Polizei.
Dass er uns damit vernichtete, war ihm vollkommen klar. Denn er hat dann während meiner Abwesenheit gegenüber anderen Hausbewohnern geäußert, dass das uns den Kopf kosten würde.
Auf Nachdruck Biewalds durchsucht die Polizei die Wohnung der Eheleute Runge und die Wohnung von Johann Ollig. Das Gewehr wird nicht gefunden, steht jedoch am nächsten Tag in der Toreinfahrt der Kriminalpolizei. Runge wird daraufhin in Norwegen verhaftet, wo er in der Wehrmacht dient. Er bleibt 11 Wochen in Haft und wird dort gefoltert.
Während der Untersuchungshaft wurde ich infolge zahlreicher Misshandlungen während der Verhöre durch Essensentzug und andere Schikanen schwer krank, was sich zu einem schweren Herzleiden erweiterte und eine längere Lazarettbehandlung erforderlich machte, die jedoch ohne Erfolg auf Heilung war.
Anschließend wird Runge zur Strafkompanie versetzt. Seine Ehefrau wird ebenfalls verhaftet und kommt für 1 Jahr ins Gefängnis. Johann Ollig wird im September 1944 verhaftet. Er kommt zunächst in das Gestapo-Gefängnis im Weimarer Marstall, wo katastrophale Zustände herrschen. Später wird er ins Polizeigefängnis an der heutigen Karl-August-Allee verlegt. Im Januar 1945 wird er mit einem Schädelbruch ins Krankenhaus eingeliefert, laut Polizei die Folge eines missglückten Fluchtversuchs. Berücksichtigt man die Zustände in den Weimarer Gefängnissen, erscheint Misshandlung jedoch wahrscheinlicher. Johann Ollig stirbt am 10. Januar 1945 an den Folgen seiner Verletzungen. Bereits kurz nach Kriegsende treffen sich regelmäßig ehemalige Genossinnen und Genossen an Johann Olligs Grab. Später benennt die Stadt Apolda eine Straße nach ihm und lässt an seinem ehemaligen Wohnhaus eine Gedenktafel anbringen. Im Jahr 2009 stiftet ein Bürger aus Apolda einen Stolperstein, der vor dem ehemaligen Wohnhaus an Johann Olligs Schicksal erinnert. Auf dem Weimarer Hauptfriedhof liegt, etwas versteckt, ein kleiner, unscheinbarer Grabstein mit folgender Inschrift: In ehrendem Gedenken an den antifaschistischen Widerstandskämpfer Johann Ollig.
Ja, wie kommen wir da jetzt raus?
Ich finde mal, nach so einem sehr schwierigen Thema zu irgendwas überzuleiten, ist eigentlich eine Aufgabe, an der jeder scheitern muss, denn es gibt keine Worte, die solche Misshandlungen auch nur ansatzweise beschreiben können und zu einem anderen Thema auch nur überleiten könnten. Deswegen, im Geiste seines Widerstandes gegen den NS-Staat, haben wir uns dazu entschlossen, 3 Schüsse in die Luft von Kraftluft zu schießen. Denn es gibt wahrscheinlich nichts, was diesen Widerstandsgeist unseres kommunistischen Freundes hier besser musikalisch beschreiben könnte als dieser Song.
3 Schüsse in die Luft, Kraftklub.
Meine Mutter sagt, Junge, geh mal schlafen. Fahr mal in Urlaub, aber ich soll auf die Straße. sagt, fahr in Urlaub. Ja, okay, jetzt steh ich hier, doch bin allein vor einer Wand. Da bin nur ich und sonst nichts, nur dieser Stein in meiner Hand. Es ist ein einsamer Krieg gegen den Dreck, der mich umgibt. Den verfickten Dreck, den scheinbar keiner außer mir sieht. Aber wie auch, wenn niemand rausschaut, lieber auf der Couch mit Frauentausch oder Bauer sucht Frau. Und ja, natürlich nur ironisch und nur so nebenbei. Aber im Vergleich mit den Opfern, da ist das eigene Leben schon geil. Ein Hund weiß nicht, wenn er bellt und alles ist gut, solange die auf RTL noch bisschen dümmer sind als du. Und ich schieße in die Luft, ich ziehe in den Krieg, aber keiner zieht mit. Drei Schüsse in die Luft, der Einzige hier draußen bin leider. Du wirst mich enttäuscht, wenn du nie etwas erwartest. Und bevor du etwas falsch machst, dann mach mal lieber gar nichts. Irgendjemand sagt schon irgendwann mal irgendwas. Ansonsten musst du halt zufrieden sein mit dem, was du hast. Und selbst wenn alles scheiße ist, du pleite bist und sonst nichts kannst, dann sei doch einfach stolz auf dein Land. Oder gib die Schuld ein paar anderen armen Schweinen. Hey, wie wär's denn mit den Leuten im Asylbewerberheim? Und nein, ich war nie anti-alles, ich war immer anti-ihr. Doch hab schon lange angefangen, mich mit Dingen zu arrangieren. Und genau das wollte ich nie, ich bin schon viel zu lange hier. Ich muss hier weg, denn ansonsten werd ich irgendwann
nicht. Ich schieße in die Luft, ich ziehe in den Krieg, aber keiner zieht mit. Schüsse in die Luft, der Einzige hier draußen bin leider wieder ich. Und ich schieße in die Luft, doch keine Reaktion, nur Beschwerden über Kraft. Drei Schüsse in die Luft, die Revolution oder Berlin Tag und Nacht.
Allen ist alles egal, außer der Handyvertrag. Und ich male alles schwarz. Mit 390 Euro Harz kommt man nicht weit im Biomarkt.
Und ich male alles schwarz.
Dein verkackter Kommentar war natürlich nur ein Spaß, alles klar.
Und ich male alles schwarz.
Die ganze Nacht besoffene Vollidioten bedienen der Barte 7 Euro die Stunde, aber schwarz.
Ich schieße in die Luft, ich ziehe in den Krieg, aber keiner zieht mit. Drei Schüsse in die Luft, der Einzige hier draußen bin leider wieder ich. Und ich schieße in die Luft, doch keine Reaktion, nur Beschwerden über Kraft. Drei Schüsse in die Luft, die Revolution oder Berlin Tag und Nacht.
Drei Schüsse in die Luft von Kraftklub. Kommen wir nun in der zweiten Stunde, entweder um kurz nach 10 oder um kurz nach 7, zum Thema Self-Publishing. Ich habe letzte Woche Freitag mit der Autorin Kaya Ewert telefoniert und sie hat etwas erzählt über die Herausforderungen und die Vorteile von Self-Publishing, was sie sich generell für Self-Publishing wünscht. Und wie sie vor allem mit ihrer Community auf Social Media umgeht und woraus sie so Kraft zieht. Magst du noch was sagen?
Ich kann mir immer vorstellen, dass es vor allen Dingen Self-Publishing, ja, du übernimmst ja die gesamte Arbeit, die dein Verlag noch übernimmt. Und ich kann es mir schon von den Berichten, die ich gehört und gelesen habe, ist ja schon allein schwer, in so einem normalen Verlagswesen irgendwie durchzubrechen und für einen nur ein Autor, der das wirklich komplett alles alleine macht, muss das ja wirklich eine Riesenaufgabe sein, das alles selbst zu publishen, selbst zu schreiben, selbst Lektorat und auch noch selbst quasi Community Management zu machen. Das ist ja wirklich, du übernimmst ja vier Aufgaben gleichzeitig, vier Jobs gleichzeitig. Das ist ja wirklich unglaubliche Herausforderung.
Ja, deswegen fand ich das auch super spannend, mit ihr darüber zu reden. Self-Publishing, also wenn Autorinnen ihre Werke ohne traditionellen Verlag selbst veröffentlichen, wird immer beliebter. Dabei übernehmen AutorInnen alle Veröffentlichungsschritte selbst. Schreiben, Lektorat, Druck und Marketing. Um aus erster Hand zu erfahren, wie das läuft, habe ich die Autorin Kaya Ewert eingeladen. Sie ist jetzt aus Kiel zugeschaltet.
Moin moin.
Genau, moin moin.
Das finde ich total lieb. Also ganz, ganz lieben Dank für die Anfrage. Ich konnte es gar nicht richtig glauben. Also ich freue mich auf jeden Fall auch. Genau, also wir Self-PublisherInnen haben ja ein unheimliches Problem mit der Sichtbarkeit. Also dass du von einem Radio angefragt wirst, das gibt es bei uns quasi nicht. Also wir existieren nicht für den, also wir existieren für den offiziellen Markt einfach nicht. Wir gewinnen keine Literaturpreise, niemand weiß, dass es uns gibt. Deswegen vielen Dank für die Anfrage.
Was sind denn die Vorteile und Herausforderungen, die Self-Publishing ausmachen?
Kann ich gleich gerne was zu sagen? Nochmal einen kurzen Einwurf zu dem, was du gerade gesagt hast, wie du eingeleitet hast. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Du hast gesagt, dass AutorInnen das Lektorat selbst übernehmen. Also gemeint ist wahrscheinlich, sie übernehmen es, LektorInnen zu suchen und die Kosten für das Lektorat selbst übernehmen. Denn wenn Lektorat gemacht wird, nicht alle machen das so, funktioniert das halt so. Also es ist nicht so, dass die meisten oder alle Self-Publishing-Romane ohne Lektorat auf den Markt kommen. Das ist immer noch ein Vorurteil.
Das ist voll spannend. Also danke für die Berichtigung. Aber siehst du das auch als Vorteil, dass du da selbst aussuchst?
Ja, klar. Also generell ist das beim Self-Publishing eine tolle Sache, dass du dir halt aussuchen kannst, mit wem du zusammenarbeitest. Ich persönlich finde es gerade auch beim Cover-Design total cool. Denn so beim Publikumsverlag hast du oft wenig Einfluss auf das Cover-Design. Und wenn du nicht Spitzentitel bist, kann es auch mal sein, dass sie beim Cover-Design dann sparen, wie es mir auch zum Beispiel passiert ist. Und dann sehen die Chancen für das Buch leider gleich deutlich schlechter aus.
Also ein Vorteil von Self-Publishing ist, dass man mehr Einfluss hat.
Genau, also das ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass du halt Einfluss hast darauf, mit wem du zusammenarbeiten möchtest. Ist natürlich klar, dass nicht alle Personen, mit denen du arbeiten möchtest, auch zur Verfügung stehen oder du sie dir leisten kannst. Ein anderer Vorteil, den ich persönlich wahrscheinlich für den wichtigsten halte, ist, dass du halt die Bücher, die du selber gerne magst, schreiben kannst und auch veröffentlichen kannst. Also es ist ja sonst überhaupt nicht gesagt, wenn du auf dem kommerziellen Buchmarkt unterwegs bist, dass du jede Buchidee, die du hast, auch umsetzen kannst. Das ist im Gegenteil meiner Erfahrung nach eher selten, dass das funktioniert. Mhm. Es ist ja sonst genau normalerweise so, dass du eine Agentur hast, um an die Buchverlage ranzukommen. Also die Agentur trifft dann oft auch schon eine Vorauswahl von deinen Texten und entscheidet dann, welche Ideen überhaupt weitergeleitet werden an Verlage. Und dann ist es immer noch sehr fraglich, ob ein Verlag sagt, ja, die Idee gefällt uns auch, die setzen wir um. In den meisten Fällen passiert es halt nicht. Also es werden sehr, sehr viele Ideen entwickelt für Bücher, die halt nicht umgesetzt werden können. Natürlich kannst du ein Buch trotzdem schreiben, aber du kannst dich halt nie darauf verlassen, dass es von einem Verlag gedruckt wird. Und beim Self-Publishing weißt du das halt. Also du weißt, wenn ich dieses Buch schreibe, dann kann ich das veröffentlichen. Und das ist, finde ich, so der allergrößte Vorteil, den das Self-Publishing hat.
Du hattest auch Erfahrung mit einem Verlag in den letzten Jahren gemacht. Wie war das dort mit der Zusammenarbeit?
Also ich habe schon mit verschiedenen Verlagen zusammengearbeitet, also mit großen, mittleren und kleinen. Und ich sag mal, es war unterschiedlich. Ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich habe sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht.
Würdest du aber jetzt im Nachhinein sagen, dass Self-Publishing für dich die richtige Wahl war?
Auf jeden Fall ist es für mich die richtige Wahl gewesen, ja. Alleine schon, weil mich immer das Problem, von dem ich gerade gesprochen habe, zermürbt hat. Dieses ständige Suchen und Hoffen darauf, dass irgendjemand die Idee, die du selber so toll findest und die du gerne umsetzen möchtest, dass irgendjemand die mit dir umsetzt. Ist natürlich klar, dass Verlage und Agenturen als Wirtschaftsunternehmen eben darauf setzen müssen, dass bestimmte marktaugliche Ideen umgesetzt werden. Aber wenn man jetzt wie ich vielleicht etwas weniger marktaugliche oder zumindest nicht die Ideen hat, die jetzt Hunderttausende von Leuten auf der Stelle lesen wollen. Wenn du diese Art von Ideen nicht hast, dann ist Self-Publishing halt einfach eine tolle Option.
Stichwort Marketing, Self-Publishing. Du hast ja einen Social Media, du hast Instagram, du hast einen Blog und einen Newsletter. Das spielt für dich eine wichtige Rolle. Was ist dann vor allem besonders wichtig für dich dabei?
Also für mich finde ich, ist es wichtig, sich mit der Community zu vernetzen, also mit Leuten, die sich vielleicht für deine Inhalte interessieren. aber auch Leute, die etwa die Bücher schon gelesen haben. Und es motiviert mich total, wenn ich da was zu meinen Büchern poste und die Leute schreiben dann, ja, das will ich gerne lesen oder darauf freue ich mich schon. Das ist so das eine, Austausch, Motivation. Und was eine andere Sache ist, die ich auch sehr wichtig finde, ist, dass du da Leute kennenlernst, mit denen du zusammenarbeiten kannst und mit denen du dich austauschen kannst. Also zum Beispiel andere AutorInnen, ganz viele Cover-DesignerInnen habe ich auf Instagram zum Beispiel getroffen, IllustratorInnen, auf die ich da aufmerksam werde. Also für mich ist das auch eine wichtige Methode, Networking zu betreiben und Leute kennenzulernen, die coole Sachen machen, wobei ich jetzt Networking tatsächlich nur so in dem Sinn betreibe, dass ich halt interessante Leute kennenlernen will, die auch so ein bisschen ähnliche Interessen haben wie ich und mit denen dann über Dinge reden will, die mich interessieren. Also das ist mein Networking und daraus ergeben sich dann halt auch Zusammenarbeiten beispielsweise.
Aber fühlt es sich für dich mehr wie Mittel zum Zweck an oder macht es dir auch Spaß?
Das macht mir auf jeden Fall auch Spaß, ja. Also ich mache zum Beispiel auch gern ästhetische Gestaltung, wenn ich etwa auf Instagram was poste. Mir liegen leider nicht alle Social Media, also zum Beispiel TikTok, damit hatte ich ein paar Erfahrungen gemacht. Das liegt mir eher nicht so, würde ich persönlich sagen. Ich stelle mich nicht so gern vor die Kamera. Ich mag auch dieses Drama, was da manchmal abgeht bei TikTok, sagt mir nicht so wirklich viel, muss ich sagen. Also ich konzentriere mich da lieber auf andere Sachen. Das geht natürlich bei TikTok sicher auch. Ich habe da aber für mich nicht die Methode gefunden, die funktioniert. Was schade ist, denn angeblich soll es als Marketinginstrument am besten funktionieren. Aber ich habe jetzt beschlossen, das erstmal nicht weiter zu bespielen, weil es mich einfach nur Mühe und Kraft kostet und mir gefühlt nicht viel einbringt. Also weder irgendwie Feedback noch Verkaufszahlen noch mir irgendwie auch nur im geringsten Spaß macht.
Wenn du auf Instagram über Charaktere und Schreibprozesse berichtest, erhältst du dann auch manchmal Kritik? Wie gehst du damit um?
Also Instagram ist eine total nette Plattform und da bekomme ich tatsächlich fast nie Kritik, muss ich sagen. Bin ich auch ganz zufrieden mit. Ansonsten ist ja Kritik in den Social Media oft nicht so, ja, also ich sag mal, nicht so wirklich qualifiziert. Also man kriegt eher so oft so mehr einen von den Bug geschossen und hat sich mit irgendwelchen relativ unqualifizierten Kommentaren herumschlagen, die aber, ja, ich sag mal, jetzt auch wenig Einfluss auf meine künstlerische Arbeit haben oder so. Man wird dann irgendwie persönlich attackiert oder sowas, aber es kommt wenig konstruktive Kritik, finde ich, zu den Sachen, die man schreibt. Also die konstruktiven, die Sachen, die kommen, sind für mich eher ein positives Feedback. Also es kommt positives Feedback und du erhältst noch Hinweise, wie du vielleicht konstruktiv mit irgendwas vorgehen kannst. Etwa, weil du eine Frage den Leuten stellst.
Gibt es ein besonderes Erlebnis mit deiner Community, das dich überrascht oder inspiriert hat?
Ja, eigentlich jetzt nicht so das eine Erlebnis. Aber was mich zum Beispiel immer inspiriert, ist eben Feedback, was ich erhalte, habe ich ja auch schon geschrieben und der Austausch, in den ich mit anderen Leuten gekommen bin. Also mir wurden beispielsweise ganz tolle Anime-Serien empfohlen, wenn ich etwa auch selber mal ein bisschen von Anime-Serien erzählt habe. Habe ich großartige Empfehlungen bekommen und etwa eine Anime-Serie hat einen Song im Vorspann, der es auf meine Playlist geschafft hat zu meinem aktuellen Roman. Weil in der Anime-Serie ähnliche Themen bearbeitet werden. Also sowas zum Beispiel, das sind dann so auch so kleine Inspirationen, die mich durch den Alltag und durch meine Arbeit begleiten. Ja, und eine Sache, die mir, glaube ich, auch klar geworden ist, ich habe ja schon erzählt, dass ich nicht so sehr extrem mainstreamig schreibe, sondern eher mich so in der Nische bewege mit meiner Dark Fantasy. Und ich habe mich immer selber gefragt, warum möchte ich denn eigentlich gerne meine Romane veröffentlichen und an die Leute bringen, wenn ich ja offensichtlich nicht das Talent habe, extrem marktauglich zu schreiben. Also wie passt das zusammen? Und da hat mir auch das Feedback der Leute geholfen, so langsam zu erkennen, wo halt meine besonderen Stärken sind. Dass es sich für mich trotzdem sinnstiftend anfühlt, meine Romane zu schreiben. Etwa wenn ich das Feedback erhalte, dass sie Leuten durch schwere Zeiten geholfen haben oder sie sich mit Charakteren identifizieren konnten und sie das getröstet hat. Sowas in der Art.
Hat auch dein Genre einen Einfluss darauf, wie du deine Bücher veröffentlichst?
Meinst du jetzt im Self-Publishing oder genau, im Verlag? Oder?
Im Self-Publishing.
Okay. Nee, das hat eigentlich tatsächlich für mich keinen Einfluss, denn ich würde das Genre sowieso schreiben, ob ich jetzt im Self-Publishing oder im Verlag veröffentliche. Ich weiß aber, dass das tendenziell schon einen Einfluss haben kann. Also es gibt Genres, die besser im Self-Publishing gehen und Genres, die wahrscheinlich eher gut im Verlag aufgehoben sind.
Zum Beispiel?
Also Gay Romance ist zum Beispiel ein typisches Self-Publishing-Genre. Ich bin jetzt leider nicht in jedem Genre so richtig aktiv. Was ich aber auch glaube, ist etwa das, was man, ich glaube, Upmarket nennt. Also so etwas anspruchsvollere Literatur ist im Verlag, denke ich, beispielsweise besser aufgehoben. Denn leider hat Self-Publishing ja nach wie vor immer so ein bisschen den Ruf, dass es trashig ist und die Bücher minderwertig sind.
Was würdest du dir wünschen, dass dieser Eindruck nicht mehr so relevant ist?
Genau, auf jeden Fall. Also ich würde mir wünschen, dass die Menschen erkennen, dass eine Veröffentlichung im Verlag nicht bedeutet, dass das Buch unbedingt eine bessere Qualität hat als eins, was im Self-Publishing erscheint. Denn die Arbeit, die im Self-Publishing steckt, ist oft genauso umfangreich, oft sogar also noch umfangreicher. Die Romane erscheinen gut bearbeitet, mit viel Feedback, mit Lektorat, professionellem Cover, professionellem Druck. Und das ist halt im Verlag jetzt auch nicht unbedingt so. Also es gibt auch Verlage, die etwa mit kaum oder keinem Lektorat veröffentlichen. Es gibt welche, die einfach nicht viel Geld in ihre Cover stecken, nicht können oder nicht wollen. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass die Leute von diesem Vorurteil wegkommen. Verlag gleich Qualität, Self-Publishing gleich Mist. Denn in vielen Köpfen ist noch immer dieses Vorurteil, gute Bücher werden ja von Verlagen genommen und alles, was übrig ist, was also kein Verlag wollte, landet im Self-Publishing und dann ist ja klar, dass es schlecht ist, denn es wollte ja kein Verlag. Aber ich habe zum Beispiel Self-Publishing-Bücher veröffentlicht, für die ich eine Verlagszusage hatte. Ich wollte aber lieber im Self-Publishing als im Verlag veröffentlichen.
Self-Publishing ist für dich auch eine Art Selbstverständnis?
Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Also ich würde, glaube ich, für mich, also ich verstehe mich als Autorin, der Veröffentlichungsweg ist jetzt, ich will nicht sagen, mir egal, aber ich würde den wählen, der für mich und meine Bücher am besten passt in der jeweiligen Situation. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt als ausschließliche Self-Publisherin oder so bezeichnen. Ich würde auch wirklich gerne mit Verlagen zusammenarbeiten, ein Verhältnis mit Wertschätzung besteht und du gemeinsam ein tolles Projekt umsetzen kannst. Also das würde ich auch immer wollen und würde ich auch immer gerne machen. Wenn es aber halt nicht möglich ist, aus welchem Grund auch immer, dann würde ich immer Self-Publishing bevorzugen. Ja, und bei einigen Projekten würde ich es auch von Anfang an bevorzugen, weil ich die auch so designe, dass sie hoffentlich im Self-Publishing den Leuten gefallen.
Wo siehst du die Zukunft des Self-Publishings?
Das ist eine wirklich gute Frage. Also ein Punkt ist ja etwa, dass Self-Publishing sehr viel über Amazon passiert. Das ist einerseits natürlich günstig für die Self-PublisherInnen, weil sie dadurch eine hohe Reichweite erzielen und ihre Romane für viele Leute auffindbar sind, zumindest wenn der Algorithmus ordentlich bedient wird, was auch ein Problem ist, auch für mich. Der Nachteil ist aber natürlich auch, dass man eben von dieser Plattform abhängig ist. Also die moralischen Dinge, die da bei Amazon hängen, ist das eine Ding. Aber auch zum Beispiel, wenn der Algorithmus spinnt oder irgendeinen Fehler hat und deine Bücher nicht ausgespielt werden von dem Algorithmus, also niemand die sieht, dann hast du ein Riesenproblem. Also ich persönlich denke, dass die Zukunft von Self-Publishing entweder sich noch mehr auf die großen Plattformen und die Riesen konzentrieren wird oder sich breiter verstreut aufstellen wird, auch auf anderen Plattformen. Das weiß ich momentan nicht, wie es passiert. Da bin ich selber sehr gespannt.
Dann vielen Dank, Kaya, dass du dir Zeit genommen hast und uns
sehr etwas gerne
über Self-Publishing erzählt hast. Und ja, Grüße von Erfurt nach Kiel.
Ja, liebe Grüße nach Erfurt.
Und im Nachhinein schrieb sie mir noch eine Sache, und zwar: Für marginalisierte Menschen ist es auf dem ohnehin schon schwierigen Buchmarkt nochmal deutlich schwieriger. Die Vorteile von Self-Publishing wiegen das Gatekeeping und die Diskriminierung, die sie erfahren, natürlich nicht auf. Und auch beim Self-Publishing haben sie weiterhin mit Nachteilen zu kämpfen. Aber es kann immerhin eine Möglichkeit sein, Geschichten zu teilen, die sonst nicht geteilt werden könnten. Hier nochmal vielen Dank an Kaya Ewert aus Kiel für das Interview. Und ich habe gerade mal auf Projekt Gutenberg geguckt. Das ist eine Internetseite, wo Texte aus der Public Domain zugänglich sind. Die haben immer eine Seite, welcher Autor heute Geburts- oder Todestag hat. Und da habe ich rausgefunden, dass Gottfried Gottfried August Bürger heute den 232. Todestag hat. Wer ist das? Das ist der Autor, der den Baron von Münchhausen geschrieben hat.
Also das ist ein Buch, das könnte man kennen. Also der Name hat mir so im Hintergrund im Kopf was, da so ein bisschen was geklingelt, aber...
Ja, das ist dieser Lügenbaron, der auf irgendeiner Kanonenkugel über eine Mauer gesprungen ist.
Ja, das wird ja auch mal gerne als Synonym für jemanden bezeichnet, der mal gerne so ein bisschen seine Geschichten ausschmückt. Also jetzt nicht unbedingt böswillig lügt, sondern eher so ein Geschichten, die es aber gar nicht geben kann, erzählt.
Ja, genau. Ich spiele jetzt ein bisschen Lieblingsmusik und zwar von Annette Louisan, Die Katze.
Viel Spaß.
Du hast sie gefunden, jetzt liegt es bei dir, dich um sie zu kümmern, wer weiß, vielleicht schnurrt sie dafür. Sie kommt und sie geht, wann immer sie will. Sie regelt sich in deinen Laken aus weichem Flanell. Sie spielt mit der Beute, zieht nie mit der Meute, sie kuscht nicht. Sie zählt deine Mäuse, sie mordet sie leise und gründlich. Nein, sie wird dir nie gehören, doch du streichelst sie so gern. Das weiß sie ganz genau. Und thront arrogant. Sie frisst dir die Haare vom Kopf, aber nie aus der Hand. Willst du sie dir greifen, faucht sie, rühr mich nicht an. Hast du absolut keine Zeit für sie, schleicht sie sich an. Sie fällt auf die Pfoten, sie spielt nicht nach Noten, sie sträubt sich. Du kannst sie nicht führen und auch nicht dressieren, sie spurt nicht. Nein, sie wird dir nie gehören, doch du streichelst sie so gern, das weiß sie ganz genau. Sie zieht nie mit der Meute, sie kuscht nicht. Sie zählt deine Mäuse, sie mordet sie leise und gründlich. Nein, sie wird dir nie gehören, doch du streichelst sie so gern. Das weiß sie ganz genau. Nein, sie wird dir nie gehören, doch du streichelst sie so gern. Das weiß sie ganz genau.
Genau, Annette Louisan mit Die Katze. Warum habe ich das Lied ausgesucht? Weil meine Eltern heute in Urlaub fahren und ich die nächsten 14, 15 Tage auf den Kater aufpassen darf. Und ich habe heute schon ein Foto bekommen, wie meine Eltern im Packstress sind und aber der Kater ganz gechillt auf der Couch liegt und pennt.
Ja, ich meine, Katzen sind immer in Urlaubsstimmung, egal wo die sind. Die sind immer entspannt oder immer auf Zack.
Ja.
Anders geht ja bei Katzen nicht. Und wir machen weiter mit einem weiteren musikalischen Eindruck. Und zwar habe ich auch einen Musikwunsch bekommen, einen ganz besonderen Musikwunsch, würde ich mal sagen. Und zwar Nina Hagen mit Unbeschreiblich weiblich. Ich weiß, es gibt ja manche Leute, die hier so ein bisschen punkiger spielen. Ich glaube, wen kann man anderes nehmen als die, ich wollte jetzt nicht Großmutter des deutschen Punks nennen, weil das Ding so ein bisschen despektierlich, aber das war jetzt der ganz besondere Musikwunsch von einer ganz besonderen Person, die hoffentlich jetzt gerade zuhört. Und jetzt hören wir Nina Hagen, Unbeschreiblich weiblich.
und überhaupt, Mann. Ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, nein, nein. Warum soll ich meine Pflicht als Atmen? Für wen? Für die? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Als es vorbei war, ging's mir zum Kotzen. Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. Ich fress Tabletten und überatme. Ich hab mir keine kleinen Kinder an. Nein, 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 warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für dich? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Marlene hatte andere Pläne. Simone Beauvoir sagt, Gott bewahr. Und vor dem Schreien, muss ich mich erstmal selbst befreien und augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich weiblich, weiblich.
Das war Nina Hagen, unverkennbar, würde ich mal sagen. Und wir machen jetzt weiter im Programm mit einem Interview, was ich letzte Woche geführt habe, und zwar mit Leo Riske vom Trans Interaktiv e.V. Das ist ein Bildungsverein, Aufklärungsverein, vor allen Dingen für trans-, inter- und non-binäre Personen in Mitteldeutschland, vor allem Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und die haben halt jetzt die Gefahr, dass ihnen Mittel vom Bund gekürzt werden, da ja das Programm Demokratie leben gekürzt, erstmal überprüft werden soll und dann voraussichtlich größtenteils gekürzt würde. Und darum und vieles mehr geht es in dem folgenden Interview. Die Gewalt gegen queere Personen nimmt in den letzten Jahren deutlich zu. Kaum ein CSD in Ostdeutschland noch, der nicht von der Polizei beschützt werden muss. Und nun verlautbarte Anfang März Karin Prien von der CDU im Bundestag, dass das Projekt Demokratie leben als Geldmittelquelle für Projekte in der Demokratiebildung und Aufklärungsarbeit gestrichen werden soll. Wie sich das auf solche Projekte auswirkt, habe ich Leo Riske im Interview aus dem Projekt Trans Interaktiv in Mitteldeutschland e.V.
Ja, hallo.
Können Sie mal für unsere Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht so ganz wissen, womit sich Ihr Verein beschäftigt, kurz beschreiben, womit Sie sich eigentlich beschäftigen?
Ja, Trans Interaktiv in Mitteldeutschland ist, wir sind ein Verein mit Geschäftsstellen in Zwickau, in Leipzig und auch in Erfurt. Und wir setzen uns für die Belange von trans-, inter- und nicht-binären Menschen vorwiegend im mitteldeutschen Raum ein, aber wirken auch bundesweit. Und wir haben da einige Projekte laufen und eben auch ein Projekt, was noch bis Ende des Jahres über Demokratie leben gefördert wird und sich so der Aufklärungs- und Bildungsarbeit verschrieben hat, vorwiegend im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch im Gesundheitssystem. Und dann haben wir noch ein anderes Projekt, was sich an die transinter- und nicht-binäre Community selbst richtet und dort die Community vernetzt und empowert und stärkt, vor allem auch im ländlichen Raum.
Wie war denn da in der Vergangenheit, nennen wir mal so, das Echo auf Ihre Arbeit? Wie kann man das so grob zusammengefasst sagen, wie sich die Reaktion von den Leuten war, die daran beteiligt waren oder teilgenommen haben?
Also die Teilnehmenden von unseren Workshop-Veranstaltungen, kann ich sagen, dass sie größtenteils zugewandt sind eigentlich, aber uns begegnen auch vereinzelt Menschen, ja, die Widerstände gegen das Thema geschlechtliche Vielfalt haben und teilweise auch Menschen, die eine menschenfeindliche Einstellung haben und das Thema für sich abwehren. Das ist dann natürlich schwierig, wenn solche Menschen in den Bildungsveranstaltungen sitzen und wir diskutieren das auch viel im Verein, wie wir damit umgehen. Aber größtenteils sind die Menschen schon zugewandt und wollen sich dem Thema widmen. Aber es gibt eben auch viel Unwissen, also uns begegnet auch viel Unwissen bei den Fachkräften vor allem, dass sie eben nicht wissen, wie sollen sie mit trans-internicht-binären Menschen umgehen, wie sollen sie ansprechen. Im Krankenhaus ist oft noch ein Thema die Zimmerbelegung, weil der Alltag ist ja sehr binär gestaltet immer noch, obwohl wir eben diese vier Geschlechtseinträge ja mittlerweile haben, männlich, weiblich, divers, und man kann ja auch den Geschlechtseintrag austragen lassen. Aber die Strukturen haben sich eben dieser rechtlichen Anerkennung noch gar nicht angepasst.
Nun ist ja jetzt im März im Bundestag debattiert worden, vor allen Dingen von unserer Bundesbildungsministerin Karin Prien, das Programm Demokratie leben, nennen wir es mal, erstmal zu überarbeiten, zu reformieren, Verteilungskriterien zu verändern. Wie haben Sie denn im März und jetzt im laufenden Jahr darauf reagiert, dass dieses Programm grundlegend überarbeitet werden soll? Wie waren da Ihre ersten Reaktionen und wie hat sich das dann im Laufe des Jahres entwickelt bis jetzt Anfang Juni?
Ja, das wurde ja schon angekündigt, dass sich sozusagen ab 2027 in der Richtlinie grundlegend etwas ändern soll. Nun lief ja aber, also es läuft quasi eine Evaluation parallel, mit der wir auch immer gut beschäftigt sind, unser eigenes Projekt zu evaluieren und das begleiten zu lassen. Und dann kam es doch recht überraschend, dass jetzt tatsächlich dann die Innovationsprojekte, so nennen die sich, zum Ende des Jahres komplett gestrichen werden, also auslaufen. Und wir haben ja ein Projekt, was wir beantragt haben bis Ende 2028. Und jetzt nach 2 Jahren geht es sozusagen abrupt zu Ende. Und das ist natürlich sehr schade, weil einfach Strukturen gewachsen sind und wir quasi mitten in unseren Prozessen sind und diese jetzt natürlich schon stocken, weil Menschen mitbekommen, das Projekt, das läuft ja dann gar nicht mehr weiter, dann suchen wir uns vielleicht jetzt schon was anderes oder wir widmen uns dem Thema nicht mehr. Und wie wir darauf reagiert haben, also es gibt verschiedene Zusammenschlüsse und ja auch viele offene Briefe mittlerweile schon, die sich an Karin Prien wenden. Also die Innovationsprojekte haben sich zusammengeschlossen und sich auch an die Ministerin gewandt. Dann gibt es noch einen offenen Brief auch von den sächsischen Vielfaltsprojekten und auch viele andere Organisationen, wie zum Beispiel auch der Paritätische Gesamtverband und so weiter, haben sich da an die Politik gewendet. Es gab mehrere Petitionen, also es gab schon einen Aufschrei, würde ich sagen, als das bekannt wurde, dass die Projekte abrupt zu Ende gehen. Aber nichtsdestotrotz werden diese Pläne jetzt weiter verfolgt werden.
Gab es denn da irgendeine Form von Reaktion aus der Politik, sei es jetzt auch von der Bundesebene, aber auch auf der Landesebene? Sie sind ja in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verbreitet zuständig. Gab es da irgendeine Reaktion aus der handelnden Politik auf Ihre Kritik oder ist es einfach nur quasi im luftleeren Raum verhallt?
Also auf der Bundesebene weiß ich es jetzt nicht genau. Also ich glaube nicht, dass es eher wahrscheinlich in den luftleeren Raum verhallt oder die Debatten laufen ja noch, denn die Richtlinie, die neue Förderrichtlinie kommt ja jetzt im Juni. Die wurde noch nicht bekannt gegeben und ich gehe davon aus, dass dort auch stark diskutiert wird, immer noch, wie die denn aussehen soll. Und auf der Ebene der Länder ist es so, dass die Länder natürlich Sorge haben, dass sie jetzt mehr Finanzierung stemmen müssen, dass sie einspringen müssen. Und die haben sich schon ganz klar positioniert und gesagt, dass sie das nicht machen können, weil natürlich die Landeshaushalte auch nicht gut aussehen und da auch kein Geld mehr übrig ist.
Was für ein Signal sendet denn diese Ankündigung aus der Politik, Demokratieprojekt und vor allen Dingen Aufklärungs- und Bildungsarbeit, die ja auf diese Finanzierung vor allen Dingen vom Bund angewiesen sind, was für ein Signal sendet denn das in die breitere Bevölkerung?
Ja, also da muss ich noch mal kurz einen Schlenker machen. Und zwar wurde ja diese Umstrukturierung oder wird die so gerahmt, dass eben es darum gehen soll, dass die Projekte mehr die Mitte der Gesellschaft erreichen und auch mehr in den digitalen Raum wirken. Nun ist es aber so, dass eben Projekte wie auch das von uns, von TIAM, sich schon an die Mitte der Gesellschaft richten und auch schon in Regelstrukturen wirken. Wir gehen ja in Krankenhäuser, in Schulen, Jugendzentren, Pflegeeinrichtungen, Sportvereinen und so weiter. Und es gibt auch bereits Projekte, die im digitalen Raum wirken, wie zum Beispiel das von HateAid. Und es wäre eben wünschenswert gewesen, dass wir zusammen schauen, wie wir das Programm überarbeiten können, damit es noch besser und wirkungsvoller ist. Denn das Interesse vereint uns ja eigentlich, dass wir alle wollen, dass das Programm gut wirkt. Und nun sieht es aber eben so aus, dass das Programm sich ja mehr auf die Extremismusprävention sich da mehr zuwendet. Und zum Beispiel das Thema Vielfalt wird gar nicht mehr benannt. Das kommt quasi nur noch vor im Zuge von andere Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und wir denken eben, das ist ja kein Randthema, sondern Vielfalt ist eben Teil von Demokratie und es soll auch nicht nur um Extremismusprävention und Integration gehen, sondern vor allem auch um den Schutz von Menschenrechten und auch um Sensibilisierung und Aufklärung. Und das ist ja genau das, was eben auch die Mitte der Gesellschaft braucht. Die braucht ja nicht, ja, also Integration brauchen wir auch, aber wir brauchen eben auch Aufklärung und Diskriminierungsschutz. Und ja, wenn wir uns das politische Klima anschauen, dann ist das eben bedenklich, weil, wie Sie ja eingangs schon sagten, auch die Gewalt gegen queere Personen immer weiter zunimmt. Fast jeder CSD in der mitteldeutschen Region und auch in Thüringen wird ja von Gegenprotesten begleitet. Es kommt immer wieder zu verbalen und körperlichen Angriffen, Sachbeschädigungen, Regenbogenflaggen werden verbrannt und so weiter. Also die Stimmung ist sehr aufgeheizt und wir würden uns eben wünschen, dass sich eine Politik dann gerade in solchen Zeiten zu Vielfalt, zu geschlechtlicher Vielfalt positioniert und nicht sozusagen dem Druck, der da auch von rechtsextremer Seite kommt, so verfällt und eben dann jetzt so einen Schnellschuss macht mit dem Programm.
Das ist ja nicht das erste solche Ereignis, was gegen die queere Community geht. Zu erinnern ist einfach nur, dass wir letztes Jahr von unserer die Regenbogenflagge auf dem Bundestag nicht mehr gehisst wurde, was auch, glaube ich, diese Woche oder letzte Woche rauskam, dass es dieses Jahr auch wieder nichts stattfinden wird. Mhm. Friedrich Merz begründete dies, dass der Bundestag ja kein Zirkus wäre. Und auch jetzt vor kurzer Zeit in Aschaffenburg gab es großen Proteste, da der Bürgermeister dort auch keine Regenbogenflagge vor dem Rathaus haben wollte während des CSDs. Ist das so eine Tendenz, die Sie auch in Mitteldeutschland beschreiben würden, dass es eine immer weitere queerfeindliche Tendenz in der Region gibt, aber auch deutschlandweit?
Ja, also ich würde schon sagen, dass es die gibt. Das zeigen ja auch die Zahlen. Also zum Beispiel die Gewaltstatistik zeigt das ganz klar und auch andere Studien. Und das, was Sie gerade auch beschrieben haben, das verdeutlicht das, dass wir uns ja da in so einer Situation befinden, dass es eben immer schwieriger wird und dass eben Menschenrechte hier in Frage gestellt werden. Und das ist das Dramatische daran, was wir auch immer wieder versuchen, in den Vordergrund zu stellen und darauf aufmerksam zu machen, dass queere Menschen haben Menschenrechte und die Menschheit, die ist eben vielfältig, auch in Bezug auf Geschlechtlichkeit und steht hier quasi der Tierwelt auch in nichts nach. Also biologisch gibt es ja nicht nur Männer und Frauen und Menschen verändern ihr Geschlecht, drücken es vielfältig aus oder es spielt bei ihnen keine Rolle. Und ja, diese Vielfalt wird eben so auch in Frage gestellt immer wieder. Das sehen wir ja auch weltweit, das sehen wir auch bei der Trump-Regierung, das sehen wir in UK und in vielen anderen Regionen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Bewegungen dagegen und auch in Deutschland, und das will ich hier auch nicht außen vor lassen. Also zum Beispiel hat jetzt in Sachsen-Anhalt wurde ja auch ein Aktionsplan Queer jetzt noch verabschiedet, was wir sehr begrüßen, weil Sachsen-Anhalt steht ja jetzt auch gerade, ja, sag ich mal, am Scheideweg mit den Wahlen dieses Jahr. Oder auch ein Bürgermeister, ich glaube in Schleswig-Holstein war das, der sich ganz klar zu queeren Rechten bekennt und da natürlich auch die Regenbogenflagge hisst. Und auch in Thüringen und Sachsen gibt es Orte, an denen das passiert. Also es gibt überall auch Menschen, die sich für Vielfalt, für queere Menschen einsetzen und für Menschenrechte. Aber ja, es ist eine polarisierte Gesellschaft. Und die Politik sollte eben nicht weiter polarisieren, sondern sich auch für Menschenrechte aussprechen.
Sie haben ja eben auch so ein paar positive Anmerkungen, vor allem aus jetzt Sachsen-Anhalt erwähnt, zum Schutz von queeren Personen. Wie ist denn, wenn man so ein bisschen allgemeiner gesagt, sich die Lage anschaut für trans-, inter- und non-binäre Personen hier in Mitteldeutschland, gibt es denn in den letzten Jahren so ein bisschen eine positive Bewegung oder ist das eine gleichbleibende Lage, in der sich diese Menschen befinden?
Ich würde es einschätzen, teils, teils. Also wir haben ja auf der Bundesebene das Selbstbestimmungsgesetz seit 2014, was in Kraft ist. Und ich denke, das war ein sehr wichtiger und richtiger Schritt auch in Richtung Selbstbestimmung. Vorher war es ja sehr kräftezehrend, auch den eigenen Namen und den eigenen Geschlechtseintrag offiziell ändern zu lassen, mit Gerichtsverfahren, mit Gutachten von PsychiaterInnen, PsychologInnen und auch mit immensen Kosten verbunden. Und lange Zeit gab es ja sogar noch den Zwang, sich auch operieren und sterilisieren lassen zu müssen. Das gibt es Gott sei Dank schon seit einigen Jahren nicht mehr. Und jetzt mit dem Selbstbestimmungsgesetz ist das ja sehr vereinfacht worden mit dem Gang zum Standesamt und einer Selbstauskunft. Ich denke, das hat die Community sehr erleichtert. Aber die Debatten, die es parallel dazu gab und auch immer noch gibt, die verunsichern natürlich. Und ja, die zeugen nicht sehr oder ja, die lassen die Community ein bisschen Fragen zurück, ob sie so der Politik auch vertrauen können. Und ich glaube, das Vertrauen ist da sehr, an dem wurde sehr gerüttelt, wenn eben immer wieder ja so viele Vorbehalte es gegen auch trans-, inter- und nicht-binäre Menschen gibt, mit Meldedatenweitergabe an Polizeibehörde. Jetzt soll aus Mitteldeutschland kommt bald noch ein Antrag, dass das Selbstbestimmungsgesetz verschärft werden soll, auch im Zuge, wer sozusagen seinen Geschlechtseintrag da ändern lassen darf und so weiter. Und auch der Alltag funktioniert ja sehr binär, wie ich eingangs schon gesagt habe. Also sei es Toiletten, die sind in den meisten Einrichtungen binär, vor allem auch in staatlichen Einrichtungen, in offiziellen Einrichtungen. Also da hängt man in Mitteldeutschland sehr hinterher. Viele Fachkräfte sind nicht genügend sensibilisiert. Da gibt es auch, in Sachsen gibt es zumindest eine Studie, die zeigt, dass 50% der trans- und nicht-binären Personen negative Erfahrungen im Gesundheitssystem machen. Falsche Anrede, fehlendes Fachwissen, aber auch immer noch Pathologisierung und so weiter. Also die Gesellschaft, ja, muss da mehr aufgeschlossen werden. Denn auch Transgeschlechtlichkeit wurde ja im Zuge der Veränderung des Klassifizierungssystems für Krankheiten von der Weltgesundheitsorganisation ICD-10, jetzt 11, ja auch entpathologisiert. Also das ist sozusagen, der Wissenschaftsstand ist, das ist keine Krankheit, aber die Menschen brauchen Versorgung und das muss eben noch in den Köpfen ankommen.
Sie haben ja eben die das Selbstbestimmungsgesetz als einen positiven Schritt in Richtung Fortschritt quasi beschrieben. Welche Schutzmaßnahmen braucht es für queere Personen denn in Deutschland noch? Es gab jetzt zum Anfang des Monats zum Pride Month vom LSVD Plus eine Grundgesetzkampagne, um quasi den Artikel 3 des Grundgesetzes auch auf sexuelle und geschlechtliche Identität zu erweitern. Reicht das, so eine Grundgesetzänderung, oder braucht es da noch weitere Schutzmaßnahmen für queere Personen in der Öffentlichkeit und im Recht?
Also die Grundgesetzänderung, die wird ja schon lange versucht zu erstreiten, und ich denke, das wäre auch ein sehr wichtiger und richtiger Schritt, denn das ist das Grundgesetz, und mit dem können dann auch weitere Gesetze angepasst werden oder Vorschriften, Verwaltungsvorschriften und so weiter angepasst werden. Ich denke, genau das ist das, wo wir auf jeden Fall auch darauf hinarbeiten, auf diese Grundgesetzänderung, denn im Diskriminierungsschutz, und das hat auch das neue Ranking gezeigt, das europaweite Ranking, dass Deutschland im Diskriminierungsschutz eben etwas abgeschlagen ist. Und deswegen denke ich, die Grundgesetzänderung ist da sehr wichtig. Aber natürlich auch auf Landesebene sollten queere Menschen da auch besser geschützt werden vor Diskriminierung. Im Selbstbestimmungsgesetz selbst gibt es ja auch Regelungen, die sozusagen schützen, aber es ist weniger streng, als es noch beim transsexuellen Gesetz der Fall war.
Jetzt für alle, die uns gerade zuhören im Live-Programm oder auf sich das einfach so in der Mediathek anhören, wie können denn Personen sich unabhängig vom Recht oder von der Politik für queere Personen im Alltag in ihrer eigenen Lebenswelt stark machen? Gibt es da einfache Handreichungen, die man da geben kann aus Ihrer Perspektive?
Einfache Handreichungen, das ist eine gute Frage. Also ich denke, wichtig ist, Menschen zuzuhören im Umfeld, im eigenen Umfeld, und ernst zu nehmen, wenn man trans-, inter-, nicht-binäre Personen, queere Menschen in seinem Umfeld hat, dort mal einzuchecken, denn gerade die politische Lage ist sehr angespannt, und das wirkt sich natürlich auch psychisch aus. Ich denke, das ist ganz wichtig. Dann sich selbst positionieren als SupporterIn, zum Beispiel sich einen Regenbogenstecker anstecken, sich auf Arbeit positionieren, sich einsetzen, das Wort erheben sozusagen, auch die CSD-Veranstaltungen besuchen, gerade auch im ländlichen Raum, und dort mit Menschen in Kontakt kommen. Zum Beispiel ist TIAM dort auch immer mit Ständen vertreten bei einigen CSDs, und da gibt es dann auch viel Infomaterial, was man sich mitnehmen kann. Auf unserer Homepage gibt es auch einiges, was vielleicht interessant sein könnte, www.trans-inter-aktiv.org ist das. Und natürlich, wenn man ein bisschen Geld übrig hat, kann man auch für die Vereine spenden, die eben diese wichtige Aufklärungsarbeit machen. Und wir suchen auch gerade DauerspenderInnen, weil wir eben etwas unabhängiger werden wollen von politischen Entwicklungen, sodass wir eben unseren Aktivismus, auch wenn alle Stricke reißen und Förderung nicht kommen, noch weitermachen können, dass wir uns irgendwie noch finanzieren können. Deswegen suchen wir da Menschen, die sagen, das ist eine wichtige Arbeit, und da wollen wir auch finanziell unterstützen.
Das war für uns im Interview Leo Riske vom Transinteraktiv in Mitteldeutschland e.V. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Ja, danke schön.
Und wer jetzt noch weitere Informationen zu Transinteraktiv e.V. in Mitteldeutschland haben will, der kann bei uns auf dem Artikel zu diesem Beitrag, habe ich auch noch verlinkt, die Seite von Transinteraktiv. Da findet man Infomaterialien, weitere Angebote oder auch die Seite zum Spenden. Und wir machen eine kleine musikalische Pause mit Man I Trust von Air. Das war auch wieder ein Musikwunsch, ein bisschen Indie-Musik, um ein bisschen von einem etwas schweren Thema runterzukommen.
Thank you.
Das war Man I Trust mit Air. Und wir sind jetzt schon kurz vor Ende der Sendung. 2 Stunden gehen ja immer wieder sehr schnell vorbei. Man denkt es eigentlich kaum. Mhm. Aber wir müssen noch einen kleinen Hinweis für morgen machen. Da macht nicht nur Marie unterdessen, also gerne wieder einschalten. Marie hat wieder eine volle Sendung mit vielen interessanten Themen. Aber morgen machen wir auch eine Sondersendung vom Goldenen Spatzen im Kinder- und Jugendmedienfestival hier in Erfurt. Hatte jetzt schon in Gotha angefangen
In Gera.
Entschuldigung, ich verwechsel die beiden Städten immer. Beide Städten mit G, aber liegen in komplett verschiedenen Teilen von Thüringen. Mhm. Da sind wir morgen, machen 3 Stunden Sendung und danach kommen noch unsere Kinder- und Jugendabteilung. Und
also insgesamt 4 Stunden. 4 Stunden
machen dann noch eine extra Stunde. Und ich meine, wenn man schon beim Kinder- und Jugendfestival ist, warum sollten dann nicht die Kinder und Jugendlichen selbst zu Wort kommen?
Ja, und was passiert in der Sendung?
Wir haben verschiedene Teilnehmer von dem Festival zu Gast. Wir haben Leute, die Regie geführt haben. Wir haben Leute, die selbst Schauspieler sind mit dabei. Also breit gefächertes Angebot für 3 dann doch sehr gut gefüllte Stunden. Und natürlich auch wieder passend Musik aus Filmen und Serien.
Mhm. Ja, wir hatten Kulturfragmente, Widerstand, Hörgeschichten.
Wir hatten ein Kalenderblatt. Dann hast du mit Kaya Ewart gesprochen, einer Self-Publishing-Autorin. Und ich habe mit Leo Riske, ihm gehört, vom Transinteraktiv e.V. in Mitteldeutschland gesprochen.
Und das war auch schon wieder der Dienstag, der 9. Juni im Unterdessen. Wir gehen jetzt raus mit Filmmusik.
Wie könnte es anders sein? Ein Film, den man als Kind gern mal gesehen hat, und zwar als Serie immer gerne. Vicky, muss man mal sagen, Vicky, auch wenn es der Name klingt sehr weiblich, so ein Mädchenname, eigentlich ist Vicky ja ein Junge.
Ich war einmal als Kind komplett verwirrt, weil in diesem Intro heißt es, zieh fest das Segel an. Oder es klang aber halt immer, sieh fest das Segel an. Deswegen dachte ich wirklich als Kind immer, dass das Kind ein Mädchen wäre. Aber ja, ist ja eigentlich auch egal. Wir hören aus dem Soundtrack von dem 2. Vicky-Spielfilm von 2011 oder 12, glaube ich. Vicky auf großer Fahrt. Und wir machen uns auf den Weg. Tschüss.
Tschüss, schönen Tag noch.